Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit Jahrzehnten ist er eine feste Größe der US-amerikanischen Literatur, Stuart O. Nann. Jahrgang 1961 war er Flugzeugingenieur im ersten Beruf. Dann riskierte er den Schritt, ein Schriftsteller zu sein. Schnell kam der Erfolg mit fulminanten Gesellschaftsroman-Dramen, so muss man sie nennen. Denn bei Stuart O. Nann, da passiert immer richtig viel. Obwohl seine Stoffe meistens im ländlichen Amerika angesiedelt sind, in den Kleinstädten, wo das Leben eigentlich eher langweilig so dahinläuft, nicht bei Stuart O. Nann. Und das ist jetzt auch wieder so in Ocean State, dem neuen Roman. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Welcome, Mr. O. Nann.
Oh, thank you so much, Joachim.
Sie haben sich es zum Prinzip gemacht, in jedem Roman etwas völlig Neues zu erzählen, was sich komplett unterscheidet vom vorhergehenden Buch, im Thema, bei den Figuren, beim Stil. Jetzt in Ocean State, da werden Ihre Fans sich doch erinnert fühlen an einen ganz frühen Stuart O. Nann. Ein Mord in einer kleinen Stadt am Meer, Teenager, die Hauptfiguren, ihre Gedanken, Sehnsüchte, ihre Verzweiflung, davon haben Sie öfter erzählt. Ist dieser Roman eine Rückkehr für Sie?
Als ich begonnen habe, diesen Roman zu schreiben, dachte ich, das könnte vielleicht so eine Art Rückkehr sein, weil es geht hier um eine Erzählerin, die rückblickend von einem Ereignis berichtet, was ihr Leben verändert hat. Hier ist es eine weibliche Erzählerin und bei dem Buch Snow Angel, da war es Arthur, ein männlicher Erzähler.
In the same way that Arthur looks back in Snow Angels.
Da hatte ich schon ein wenig Bedenken, ob ich mich hier vielleicht zu sehr an das annähere, was ich schon mal gemacht habe, als ob ich zu ähnliche Themen berühren würde. Aber als ich dann Korrektur gelesen hatte und die Arbeit mehr oder weniger abgeschlossen hatte, fiel mir dann schon auf, dass ich in diesem neuen Buch eigentlich in Ocean State mehr über romantische Liebe etwas erzählt habe, während, wenn ich mich recht entsinne, Snow Angel doch mehr darüber war, wie Eltern und Kinder, welche Beziehungen sie zueinander haben. Da geht es eher um Elternliebe.
Whereas Snow Angels, I believe, is more about the obligations between parents and children, that sort of familial love.
Und ich glaube, wenn man den zweiten Satz in diesem Buch ein bisschen genauer liest, dann geht es hier weniger um einen Mord, als um das, was Marie im zweiten Satz sagt, nämlich damals war ich noch nie wirklich verliebt gewesen. Und hier geht es wirklich darum, wild verknallt zu sein, total verknallt. Das ist eigentlich dieses Gefühl, um das es hier in diesem Buch geht.
Is about how it feels to be in love and madly in love.
Als ich im 8. Schuljahr war, half meine Schwester dabei, ein anderes Mädchen zu töten. Das ist der erste Satz und das ist typisch Stuart O. Nann, mit einem Knall rein ins Geschehen. Wir sind in Westerly, einer verschlafenen Kleinstadt in Rhode Island. Wir sind bei Marie, der Erzählerin, die Sie schon genannt haben, die über ihre Schwester Angel schreibt, die ja total verknallt in Miles ist, reicher Highschool-Bo, und mit ihm zusammen bringt sie ja ihre Konkurrentin Birdie um. Nicht geplant, eiskalt, ein Streit gerät außer Kontrolle, aber die Tragödie ist da. Jetzt haben Sie schon ein wenig erzählt, dass es eigentlich eher um romantische Liebe geht. Kann man so sehen, aber wie sind Sie denn auf diese Geschichte überhaupt gekommen, Stuart O. Nann? Also wie, eine Geschichte, wie sie sich in aller Zeit, zu allen Zeiten zigmal ereignet hat und ja immer wieder passiert.
That classic setup, the romantic rival.
Ja, das ist hier wirklich die ganz klassische Variante, nämlich das romantische Dreieck und da ist einer zu viel, also muss einer sterben. Das ist wie bei Joyce Carol Oates. Ich zitiere, da fängt es so an: Ich war in zwei Männer verliebt, also musste einer sterben.
I was in love with two men, so one of them had to die. It's rather a gothic formula. And the original story, the original murder that this particular book Ocean State is based on, happened in a small town in Connecticut.
Was hinter diesem Mord steht, den ich jetzt in meinem neuen Roman beschreibe, ist eine Geschichte, die sich wirklich in Connecticut vor 27 Jahren zugetragen hat, in einem kleinen Ort. Da ist ein junges Mädchen, die war 13 Jahre alt, Marie Ann Measles, die fühlte sich einsam, sie war neu in dieser Kleinstadt und um sozusagen Anschluss zu finden, schlief sie mit den Jungs in der Gruppe. Und die Mädels in der Gruppe, die fanden das nicht so cool und haben dann die Jungs davon überzeugt, dieses junge Mädchen umzubringen, was dann eben auch getan wurde. Man brachte dieses junge Mädchen um, wickelte sie in Tücher ein und schmiss sie von einer Brücke. Und dieser Mord hat mich wirklich verfolgt.
And for many years I tried to write the story
Und irgendwie wollte ich diese Geschichte erzählen und fragte mich mal, aus welcher Perspektive kann ich diese Geschichte erzählen. Zuerst hatte ich überlegt, sie wirklich aus der Perspektive der Ermordeten von Mary Ann zu erzählen oder von ihrer Mutter. Und dann kam ich auf die Idee, wie wäre es, wenn es die jüngere Schwester wäre, die immer aufgeschaut hat zur älteren Schwester und sie wirklich bewundert hat. Und als ich dann vor einigen Jahren wirklich anfing, dachte ich mir, eigentlich wäre es ja noch interessanter, wenn die jüngere Schwester, die eben die ältere Schwester so bewundert, wenn diese ältere Schwester eigentlich eine Täterin wäre und nicht das Opfer. Und das habe ich mir dann eben versucht, aus dieser Perspektive eben vorzustellen, was macht das mit dir, wenn du 13 bist, wenn du deine größere ältere Schwester wirklich bewunderst und wenn sie das Schlimmste tut, was man überhaupt nur tun kann, nämlich einen Menschen mit zu ermorden.
What does that do to you who idolizes her?
Wie immer schlüpfen sie in die Köpfe und Hirne ihrer jugendlichen Helden, was sie bewegt, von was sie genervt sind, von was sie träumen, was sie gerne essen, welche Musik sie hören, welche Fernsehserien sie gucken. Und es sind Teenager von heute, und das heißt Teenager mit Smartphones. Ständig wird gechattet, getextet, gemailt. Als sie jung waren, Mr. Nan, da war der Walkman der letzte Schrei. Wie war es für Sie, sich jetzt in diese ja auch moderne Social-Media-Welt junger Menschen hineinzuversetzen?
Well, in the situation, because everyone suspects Angel of the murder. It's a fishbowl effect. So it's a triple fishbowl. One, it's a small town.
Nun, wir haben es hier mit einer Situation zu tun, in der ja Angel von vornherein verdächtigt wird. Und da gibt es drei Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind. Einmal, sie wohnt in einer Kleinstadt. In einer Kleinstadt weiß wirklich jeder über jeden Bescheid. Zweitens, sie geht auf die Highschool. Da weiß erst recht jeder über jeden und jede über jeden Bescheid. Und dann gibt es noch Social Media. Da wissen auch Leute über dich Bescheid, die dich eigentlich persönlich gar nicht kennen, aber sie verfolgen alles, was du gepostet hast, deine Fotos, deine Likes, all das wird bewertet. Und in gewisser Weise sind Angel und Birdie ist ja dann dieses zweite Mädchen in diesem Liebesdreieck. Und diese beiden Mädchen fühlen sich von vornherein verfolgt und sie versuchen zu fliehen. Aber es ist eine Situation, aus der man nicht entfliehen kann. Es gibt wirklich keinen Ausweg. Und bei Social Media gibt es erst recht keinen Ausweg. Und da sind wir dann wieder bei dieser klassischen Formel, dass einer sterben muss und dem kann man sich nicht entziehen. Und Social Media sorgt dafür.
And Social Media guarantees that everybody that knows you knows what you've done.
Den frühen Roman, den Sie schon zitiert haben, Engel im Schnee, Snow Angels, der Sie weltberühmt gemacht hat, Mr. Onan nebenbei, der spielt 1974, da dudeln im Radio die Allman Brothers und der 14-jährige Held flüchtet unter seine Kopfhörer und hört Dark Side of the Moon. Die Jungs und Mädchen in Ocean States, die werden ja Pink Floyd höchstens mal beim Opa gehört haben. Da mussten sie wohl ganz neues Repertoire auch lernen, oder?
Oh yes. And 2009, when the book takes place, I had to learn everything that was going on that particular season.
Das musste ich durchaus. Nun spielt ja diese Geschichte 2009, also musste ich wirklich noch einmal alles recherchieren, was 2009 wirklich in war. Und das ist wirklich eine Arbeit, die macht mir auch wirklich Spaß, diese Form der Recherche. Und ich fand dann auch wirklich ein Highschool-Jahrbuch von dieser Schule, wo die ganze Geschichte spielt, und habe dann auch wirklich teilweise die Namen von Leuten genommen, die es wirklich gibt, von Protagonisten. Und man konnte auch die Filme, auch die Songs finden, die damals gehört worden sind. Und es war eben das Jahr, wo der erste Twilight-Film herausgekommen ist. Und in Twilight, da geht es ja letztendlich eben auch um eine Dreiecksgeschichte, um eine Liebesgeschichte. Und auf dem Soundtrack zu diesem Film gab es Paramore, die eben damals sehr, sehr populär waren und gerade eben dabei sind, wieder ein Comeback zu feiern. Und das sind dann so die glücklichen Zufälle, auf die man als Autor trifft.
It makes it seem as if it's perfect.
Wir sind im Gespräch mit Stuart Onan, dem US-Schriftsteller aus Pittsburgh, über seinen neuen Roman Ocean State, ein Teenager-Morddrama in der amerikanischen Provinz. Von den jungen Charakteren haben wir nun schon gehört. Wir lernen aber auch Erwachsene kennen, die Eltern, Großeltern, Nachbarn. Es ist als soziales Milieu so untere Mittelschicht, hart arbeitende Menschen. Alle müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Viele private Konflikte, Alkohol, das Geld ist knapp, etwa bei Mary und Angels Mutter. Der Vater ist abgehauen. Sie wechselt die Männer, die Geschwister verdrehen dann immer die Augen, wenn wieder neuer anrückt. Und es gibt so gut wie keine Außenwelt. Und gehörte das, Mr. Onan, auch zur Idee Ihrer Geschichte, einen ganz eigenen, in sich verkapselten, kleinen, privaten Kosmos zu entwerfen?
Well, I mean, it,
Und es hängt wirklich ganz stark mit der wirtschaftlichen Situation der Protagonisten zusammen. Diese Geschichte spielt ein Jahr, nachdem es einen fürchterlichen Crash gegeben hat, 2008, der dazu geführt hat, dass die Häuser plötzlich viel weniger wert waren, dass man viel weniger verdient hat. Die Einkommen waren einfach sehr viel geringer als vorher, wenn man überhaupt noch Arbeit hatte. Das heißt, die Leute, die in dieser Gegend leben, die fühlen sich in gewisser Weise verloren und sind in gewisser Weise verzweifelt. Und es geht eben auch ganz stark in dieser Geschichte darum, was passiert, wenn ein einst sehr industrialisierter Standort, wenn da die Industrie wegfällt, zum Beispiel da, wo sich die Großeltern kennengelernt haben, diesen Ort, den gibt es nicht mehr. Und normalerweise hat der amerikanische Traum ja etwas damit zu tun, dass man sich Mobilität leisten kann, dass man einfach abhauen kann, dass man reisen kann. Den kann man sich nicht mehr leisten, diesen amerikanischen Traum, weil man einfach nicht genug Geld verdient. Insofern geht das eigentlich gegen das Klischee und die Leute haben sich in gewisser Weise daran gewöhnt, nicht mehr diese große Erwartungshaltung zu haben. Und das widerspricht dem amerikanischen Klischee letztendlich des amerikanischen Traums und ist vielleicht auch eine subversive Form, Amerika sehr viel realistischer zu betrachten. Und da ich selber aus Pittsburgh stamme, kenne ich diese ganze Situation. Eine Industriestadt, die sich neu erfinden musste und in der sich die Leute eben auch damit abfinden mussten, in einer Gegend zu leben, in dem dieser Industriestandort erst einmal verschwunden ist.
An dieser Stelle muss ich Sie nach Ihrem Eindruck fragen, Theodor Nenn, über das, was jetzt uns bis ins Mark erschüttert. Der Krieg in der Ukraine, der plötzlich ja, einen dritten Weltkrieg vorstellbar macht. Wie nimmt man das bei Ihnen zu Hause wahr? In Westerly, in Ihrem Roman bei Marie Angel Miles, könnte ich mir vorstellen, wäre es vielleicht gar kein großes Thema, aber ja, das ist nur Literatur.
Well, I think the way that the war has been portrayed in the U.S. is that it's an illegal incursion by Putin.
Also in den USA sehen wir diesen Krieg in erster Linie als eine illegale Invasion eines souveränen Staates. Also Putin hat mit den russischen Truppen die Souveränität der Ukraine verletzt. Und wir fragen uns durchaus, warum die NATO, die seit 50 Jahren auf so ein Szenario irgendwie vorbereitet ist, die dafür eigentlich eintreten soll, Gesetze zu achten, die Souveränität von Staaten zu achten, warum die NATO eigentlich nicht reagiert oder nicht angemessen genug reagiert. Zum Beispiel bleibt die große Frage, die wir uns in Amerika stellen, einfach, warum hat man nicht Selenskys Wunsch entsprochen und eine Flugverbotszone eingerichtet, die die Russen davon abgehalten hätte, wahrscheinlich überhaupt diesen Krieg erst führen zu können. Und da stellt man sich schon gewisse Fragen. Also ich glaube, in Amerika denken viele, dass die NATO da hätte einfach reinmarschieren sollen und die Russen wieder rauswerfen. Wir hatten ja auch kein Problem in den 1990er Jahren beispielsweise Belgrad zu bombardieren. Also das sind durchaus Fragen, die man sich in Amerika so stellt. Und diese Angst vor einem Nuklearkrieg, dieses Problem sehen wir durchaus in Amerika oder sieht man durchaus in Amerika, aber wahrscheinlich nicht so wie hier in Europa. Also es macht wahrscheinlich nicht diese Angst. Und wir sehen es einfach nur so in den USA, dass plötzlich dieser Einmarsch, dieser Krieg in die Ukraine in gewisser Weise einfach toleriert wird. Und Miles und Angel oder auch Marie, die würden das wahrscheinlich ähnlich sehen. Die Großmutter vielleicht ein bisschen anders, die würde so viel Fox News gucken, dass sie wahrscheinlich mehr Sympathien für Putin hätte als andere. Und das ist ja auch eine Absurdität der amerikanischen Politik, dass sozusagen die extreme Rechte in Amerika plötzlich Putin so bewundert. Vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten wäre er noch der Teufel in Person gewesen.
I'm not sure why the right wing in the US suddenly thinks Putin is wonderful. You know, 30 years ago he would have been the devil. So.
Und wenn wir schon dabei sind, Ihr Roman spielt während der Obama-Regierungszeit, davon hatten wir es schon, aber wie haben Sie denn, Theodor Nenn, die Ära Donald Trump und überlebt?
With difficulty. I think the breakdown of the American two-party system.
Also das war eine sehr schwierige Zeit. Ich habe sie auch mit sehr vielen Schwierigkeiten nur überstanden. Das klassische Zwei-Parteien-System in Amerika ist ja in gewisser Weise zusammengebrochen und plötzlich gab es da diesen seltsamen Populisten und diesen seltsamen Populismus, der sich sozusagen an die niedrigsten Instinkte gerichtet hat. Und das ist aber eben etwas, was nicht nur die amerikanischen Wähler anscheinend beeindruckt, sondern wir haben das hier in Europa auch, gerade bei den Wahlen in Frankreich. Immerhin hat ja Marine Le Pen doch 12% mehr Stimmen erhalten als noch vor 5 Jahren. Und diese extreme Rechte, die ja eigentlich dafür eintritt, in gewisser Weise den Parlamentarismus abzuschaffen, das ist schon etwas sehr, sehr Beunruhigendes, das Besorgniserregendes. Und die extreme Rechte in Amerika wiederum nimmt das sehr interessiert auf.
Legislation. That we actually need. It's led to a great stalemate. I think, in American politics. It's frustrating.
Noch einmal zurück, Stuart O'Neill, zurück zu Ocean State. Die Erzählerin Marie schildert ja alles in der Rückschau und dann auch, man darf das glaube ich verraten, was nach der Tat alles losbricht. Ein riesen Medienrummel in der Stadt, Polizei und FBI, Angel und Miles versuchen die Tat zu vertuschen, aber natürlich vergeblich. Es kommt zum Gerichtsprozess, sie müssen ins Gefängnis. Aber dann geht das Leben auch wieder weiter. Maries Familie zieht weg, fängt wieder neu an, irgendwo. War dieser ja doch unspektakuläre Schluss schon in Ihrem Kopf, als Sie den ersten spektakulären Satz schrieben? Ein Drama, das alles verändert, aber am Ende geht das Leben eben weiter, bleibt doch nicht so viel zurück?
I think I did have that in mind when I started the book, in that I'm always interested in not simply the big, fantastic, you know, powerful event.
Vielleicht zu Beginn, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann stelle ich mir immer auch diese Frage, was passiert nach der Geschichte? Was hat diese Geschichte, die ich erzähle, für Konsequenzen? Wie gehen wir damit um? Wie leben wir damit? Mit welchen Emotionen? Und es war mir natürlich wichtig, viel mehr zu erzählen als nur die Geschichte eines Mordes, sondern vor allen Dingen auch, was dieser Mord auslöst, was er mit uns macht. Weil in gewisser Weise können Menschen nicht loslassen. Auch wenn sie weitermachen, können sie nicht loslassen. Wir tragen ja dann doch immer eine Art Rucksack mit uns herum. Und Arthur in Snow Angels, er trägt auch diesen Rucksack und er muss die Geschichte einfach erzählen. Und Marie, bei Marie ist es ähnlich. Sie hat das alles so verinnerlicht, dass sie das Gefühl hat, dass sie am Ende diejenige ist, die übrig geblieben ist, die allein geblieben ist, die in dieser Stadt geblieben ist. Und die Frage ist jetzt, ist das jetzt eine Tragödie oder ist es ein Triumph? Ist es vielleicht ein Sieg oder eine Niederlage? Und am Ende stellt sie uns diese Frage, was soll sie jetzt machen? Damit. Wie geht sie damit um?
She remains there, for better or worse. Is that a triumph? Is that a tragedy? What is it? Is it a victory? Is it a defeat? And she's asking us. She says, here's what happened to me. Here's how I feel about it. What do I do about this?
Stuart O'Neill, thank you for being with us. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Thanks so much.
Und Ocean State, der Roman von Stuart O'Neill, ist jetzt auf Deutsch im Rowohlt Verlag erschienen mit 251 Seiten für 24 Euro. Übersetzt hat das Buch Thomas Gunkel. Unser Gespräch hat Jörg Taschmann übertragen. Auch ihm besten Dank.